Das war genau einer dieser Game Changer für mich, dass meine Therapeutin zu mir gesagt hat, halt stopp, wir müssen da mal drauf schauen, dass obwohl, also weil für mich war oft dieses Gefühl, ich kann nicht so trauern oder ich darf nicht so trauern, weil in mir ist ja nicht mal, wie bei anderen Frauen vielleicht, ein Baby herangewachsen, das ich dann verloren habe. Also für mich war, ich bin ja nie wirklich, ich habe nie diesen Status gehabt, sie sind schwanger. Nie. Und ich dachte immer dann, ich habe gar nicht das Recht, so zu trauern wie jemand, der ein echtes Baby verloren hat. Und von meiner Therapeutin zu hören, das ist ein genauso schwerwiegender Trauerfall eigentlich, weil es sowas Essentielles im Leben ist, was man sich wünscht, das nie da ist. Und das hat mir geholfen.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Ich freue mich sehr, dass du mir hier wieder gegenüber sitzt. Wir haben, uns ist gerade aufgefallen, die letzten Folgen habe ich alle alleine ohne dich bestritten und jetzt bist du wieder da und ich freue mich, dich hier wieder zu sehen.
Ja, ich auch. Mehr als gefühlt.
ja, und das ist hier mittlerweile die 17. Folge unseres Podcasts Kinder machen ohne Sex. Heute mit einem Thema, was ja vielleicht auch nicht ganz so einfach ist für viele, was ihr euch in der Community aber gewünscht habt. Und dazu möchte ich gerne ein bisschen erstmal was Persönliches erzählen, denn bei mir dreht sich auch gerade ganz, ganz viel ja um das Thema Sterben und um das Thema Abschied nehmen. Ich weiß nicht, wer uns auf Instagram folgt. Ich hatte vor einiger Zeit eine Story hochgeladen, wo ich im Zug saß auf dem Weg nach Münster, weil meine Oma im Sterben lag. Und das Thema beschäftigt mich seitdem sehr, sehr, sehr dolle. Es ist dann tatsächlich rausgekommen, also meine Oma, der ging es nicht gut, die ist schon 94 Jahre alt, sie lag im Krankenhaus, die Ärzte haben gesagt, es könnte jetzt nicht mehr lange dauern. Also bin ich hingefahren, relativ spontan von Leipzig nach Münster, an einem Tag hin und zurück, um meiner Oma einfach nochmal Danke zu sagen und ihr Tschüss zu sagen. Und sie war zu dem Zeitpunkt schon seit 3 Tagen nicht mehr ansprechbar und ist dann, du weißt es, eine halbe Stunde, bevor ich ankam, wieder aufgewacht. Und dann lag sie auf einmal doch nicht mehr im Sterben. Und das, dieser Prozess geht seitdem wirklich auf und ab. Und mir wird immer mehr klar, dass dieses Abschiednehmen, also einmal ihr Abschiednehmen von der Welt, echt wirklich ein Prozess ist, dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Und mein Abschiednehmen von ihr aber auch. Und irgendwie merke ich gerade, dass dieses Thema Abschiednehmen mich in dieser Hinsicht sehr beschäftigt. So, und das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen weit hergeholte Einführung für dieses Thema. Aber auch heute in unserer Folge soll es um das Thema Abschiednehmen gehen. Und zwar das Abschiednehmen vom Kinderwunsch.
Dafür haben wir uns eine Gästin eingeladen. Willst du verraten, wer es ist?
Ja, das ist die Conny. Hallo Conny.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du hast jetzt gerade meine Einführung gehört. Ist das für dich auch weit hergeholt, so meine Gedanken zum Thema Abschied nehmen und Prozess? Was sind deine Gedanken dazu? Hat das Ähnlichkeit, wenn man von einem Menschen, den man sehr liebt, Abschied nimmt?
Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Man vermutet es vielleicht nicht im ersten Moment, wenn man an das Abschiednehmen vom Kinderwunsch denkt, wenn man jetzt noch nicht so mit der Sache zu tun hatte. Aber für mich, ich sage es auch immer öfter, dass es sich doch ähnlich anfühlt, wie wenn ein geliebter Mensch sozusagen stirbt. Und gerade das ganze Thema Abschiednehmen, Loslassen, also für mich spiegelt sich das in allen Bereichen des Lebens wieder sozusagen. Und genauso, wenn eben zum Beispiel die Oma stirbt oder so, was mir übrigens sehr, sehr leid tut. Und
ja, das ist nicht einfach gerade tatsächlich. Ja,
ja, das glaube ich. Und das passt aber meiner Meinung nach ganz, ganz gut und ist alles nicht so weit voneinander entfernt.
Und wir wollen da jetzt uns gemeinsam mit dir so ein bisschen reingraben. Also so zentrale Fragen dieser Folge sind, ne, was, wenn es nicht klappt, auch nicht nach Jahren des Versuchens. Das ist etwas, was euch auch in der Community sehr beschäftigt, was ihr uns immer wieder schreibt. Was passiert dann? Wie findet man auch eine neue Perspektive in diesem Prozess? Wie viele Versuche braucht es eigentlich, um zu merken, dass es jetzt wirklich gut ist? Wie spürt man die eigenen Grenzen? Wie geht man mit der Trauer um, rund um den Abschied? Und wie schafft man es, da durchzugehen und am Ende auch ohne eigene Kinder glücklich zu sein? Das, ja, ich kann sagen, dass wir uns damit in unserem Prozess immer nicht so viel beschäftigt haben, also oder auch nicht beschäftigen wollten, so ging es mir jedenfalls. Also für mich war das etwas, was ich mal so ganz weit weggeschoben habe, weil das das absolute Schreckensszenario war, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Wie ging es dir damit?
Ja, ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen drüber nachgedacht und ich weiß, dass wir ab und zu mal so die Gespräche hatten, gerade auch, wo wir mit der Insemination angefangen hatten, wie viele Versuche machen wir eigentlich, weil wir halt gemerkt haben, wie uns das emotional schon anstrengt und trotzdem haben wir diese konkrete Frage, okay, wann ist genug genug und wann machen wir das nicht mehr, haben wir immer so umschifft in meiner Erinnerung. Also es wurde eher mal ausgesprochen, ja, aber nicht beantwortet, sondern man hat so liegen gelassen, das Problem und erstmal nach hinten geschoben.
Und dann hat es ja bei uns geklappt und deswegen mussten wir uns dann mit diesem Thema auch nicht mehr auseinandersetzen. Es ist aber super, super relevant und wir können darüber aber nicht zu zweit sprechen, das ist ziemlich klar. Und deswegen haben wir uns eben dich eingeladen, liebe Conny. Bevor wir deine Geschichte erzählen, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Conny, ich bin jetzt 34 Jahre alt, lebe in Wien und ja, habe eigentlich vor circa, ich glaube ungefähr waren es circa 3 Jahre, wirklich so diese finale Entscheidung getroffen, meinen Kinderwunsch loszulassen. Und seitdem erzähle ich das eigentlich auch öffentlich mittlerweile und ja, deswegen bin ich jetzt heute da.
Du hast das Profil auf Instagram, darüber haben wir uns auch kennengelernt, das heißt Nelia Kinderlos, genau. Das verlinken wir auch bei uns und da finde ich, berichtest du unheimlich ehrlich, selbstkritisch, manchmal humorvoll über dieses Thema. Und wirft immer wieder so Fragen auf, wo man dann immer wieder denkt, ah ja, aus der Perspektive habe ich das noch nicht gesehen. Ah, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also so geht es mir jedenfalls.
Danke, das ist ganz lieb.
Und wir haben das jetzt bisher mit unseren Gästen immer so gemacht, ne? Wir sind quasi immer in die Kinderwunschbiografien eingetaucht und haben unsere Gäste dann immer ihren Weg erzählen lassen. Das machen wir mit dir auch, aber wir konzentrieren uns natürlich sehr auf das Thema Abschied. Also aber um das quasi anzugehen, muss man natürlich erstmal wissen, so was ist eigentlich deine Geschichte und wie bist du überhaupt zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt ist gut. Und tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, du bist 34 und du hast es vor 3 Jahren schon entschieden, war mein erster Gedanke so, ach krass, so früh schon.
Ja, es geht vielen so, ja genau.
Ja, warum? Ja. Was ist passiert?
Ich glaube, der wichtigste Punkt darin ist, dass ich schon sehr, sehr früh erfahren habe, dass ich auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen kann. Also ich habe schon mit 15 Jahren eine Diagnose gestellt bekommen, die sozusagen alles in meinem Leben auf den Kopf gestellt hat. Also ich habe mit 15 Jahren ist festgestellt worden, dass meine Eierstöcke nicht arbeiten und ich eine Erkrankung habe, die prämature Ovarialinsuffizienz heißt. Das bedeutet, wenn man es vielleicht mal kurz übersetzt, eigentlich einfach gesagt, man ist sozusagen wie in den vorzeitigen Wechseljahren, obwohl das ein bisschen lustig klingt, wenn man 15 ist, sozusagen.
Ja, vor allem, weil man sich da in dem Moment doch überhaupt nicht mit sowas auseinandersetzt, oder? Also mit dem Gedanken, also irgendwann mal Kinder zu bekommen, ja.
Genau. Eigentlich möchte man sich mit allem anderen auseinandersetzen, nur nicht damit, dass man schon vor so eine Tatsache gestellt wird, sozusagen.
Ja.
Ja, das heißt, ich hatte, wenn du sagst, eben mit 31 ist recht früh, sich das schon dann wirklich final zu entscheiden, man lässt das jetzt, sozusagen ja schon 15 Jahre, in denen ich sehr, sehr stark mit diesem Thema konfrontiert war. Das muss man immer bedenken.
Also du warst, hast quasi relativ früh diese Diagnose bekommen und dementsprechend dich auch schon sehr früh mit dem Thema Kinderkriegen auseinandergesetzt.
Genau, also ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube, Kinderwunsch hatte ich eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, wann mein Kinderwunsch begonnen hatte, weil ich mich zurückerinnere, dass ich schon als kleines Kind diese fixe Vorstellung im Kopf hatte. Also als ich mit 15 die Diagnose bekommen habe, war das für mich, als würde meine komplette Welt zusammenbrechen. Also für mich war zu dem Zeitpunkt, ich war keine Jugendliche, die sich gedacht hat, ja, schauen wir mal, vielleicht dann ergibt sich das und das entscheide ich später, sondern für mich war das eigentlich eine fixe und klare Vorstellung. Also das ist irgendwie diese heftige Tatsache dann gewesen.
Dass du irgendwann mal Mama bist.
Genau, ja.
Das ist ja auch sehr unterschiedlich.
Ich wollte das,
ne?
Unbedingt.
Ja. Also ich habe gerade gesagt, mit 15 macht man sich da noch keine Gedanken drüber. Das stimmt so eigentlich nicht. Also manche wissen schon, wenn sie selber Kinder sind, dass sie irgendwann Kinder wollen und manche halt überhaupt nicht. Das ist, war bei mir auch so. Also ja.
Naja, und man nimmt das natürlich dann auch einfach ins Erwachsenenleben mit. Also das ist ja, diese Diagnose ist ja eine ganz andere Ausgangslage auf einmal auch für eine Partnerschaft oder wo, wenn man irgendwie in den Moment kommt oder die Situation, wo man denkt, oh, das könnte ernster fürs Leben sein, hat man ja eine ganz andere Ausgangslage als sonst.
Man sucht sich vielleicht auch Absolut. Den Partner völlig anders aus, schon relativ früh, also mit anderen Fragen im Hintergrund, unter anderen Kriterien. War das bei dir so oder? Das heißt aussuchen. Man kann sich ja auch nicht immer entscheiden, wen man sich verliebt. Sorry, ja, jetzt du.
Ja, genau. Nein, absolut gut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und war auch ein Riesenthema in meinem Leben immer, weil es eher umgekehrt war, weil ich immer das Gefühl hatte, welchem Mann kann ich es sozusagen antun, sozusagen mit meiner Diagnose leben zu müssen. Weil ich gehe ja in eine Partnerschaft schon mit der Ausgangslage, dass es einfach zu 99% auf eine künstliche Befruchtung oder sonstiges hinauslaufen wird. Mhm.
Was hättest du gemacht, Christoph?
Wir hatten ja schon mal das Gespräch, dass für mich wäre das wahrscheinlich okay gewesen. Ich habe ja zu dir mal gesagt, wenn du noch keine Kinder gewollt hättest, hätte ich jetzt wahrscheinlich noch keine.
Nein, ich meine aber anders. Also stell dir vor, wir haben uns ja kennengelernt, da warst du 23 und ich war 24, also auch sehr, sehr, sehr früh.
Ja.
Stell dir vor, ich hätte dir gesagt, du, ich bin unfruchtbar aus den und den Gründen und ich muss, wenn wir irgendwie Familie haben wollen, sollten wir möglichst jetzt mit künstlicher Befruchtung starten. Wie hättest du reagiert?
Ich glaube, also ich war in dem Moment ja sowieso noch nicht so weit für Familie. Für mich wäre es eigentlich, für mich wäre es in Ordnung gewesen, wenn das einfach vielleicht gar nicht geht.
Naja, aber dann wären wir ja nicht zusammengekommen. Also die Frage ist, hättest du dich drauf eingelassen, obwohl du noch nicht so weit warst?
Nö, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ja, bei mir war weniger das Thema, dass ich jetzt dann meinen jeweiligen Partner schon sozusagen vor die Tatsache gestellt habe, es muss gleich losgehen. Mhm. Also das war jetzt nicht der Fall, aber ich habe halt dann diverse Erfahrungen gemacht, dass es halt schon Männer gab, die mich dann gar nicht kennenlernen wollten zum Beispiel, weil für sie einfach klipp und klar war, sie wollen auf natürlichem Weg ein Kind bekommen. Und das war schwer teilweise zu verarbeiten. Im Nachhinein denke ich mir, es ist auch gut so, wenn man so eine klare Vorstellung vielleicht hat und dann sind einfach, ja, die Werte einfach zu unterschiedlich wahrscheinlich oder die Wege sozusagen. Aber ich habe auch genauso die Erfahrung gemacht, dass ich eben Partner kennengelernt habe, die da völlig fein damit waren, so wie du es gerade gesagt hast, dass das für die überhaupt kein Thema war und die gesagt haben, sie wollen mich kennenlernen und alles andere ergibt sich dann, wenn es soweit ist sozusagen. Mhm. Also, ja.
Aber es spielte halt von Anfang an eine Rolle, ne? Das war Absolut. Ein Teil von dir
es
in dem
ist
Moment.
Diese Unbeschwertheit geht ein bisschen verloren.
Ja, das kennen wahrscheinlich alle, egal in welchem Bereich oder an welcher Stelle man quasi dem Prozess ist. Unbeschwertheit ist einfach nicht mehr da, leider.
Ja,
genau.
Und dann hast du aber einen Partner kennengelernt, mit dem du das Ganze dann angegangen bist. Also du hast gerade von deiner Diagnose berichtet, aber es gab dann trotzdem die Option für dich der künstlichen Befruchtung dann doch mit eigenen Eizellen und einer Stimulation oder war das mit den eigenen Eizellen von vornherein ausgeschlossen?
Genau, also es war so, also ich habe mit 15 die Diagnose bekommen und ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich da schon einen Kinderwunsch hatte, aber natürlich nur in dem Sinne, ich möchte später mal Kinder haben. Also es war jetzt nicht konkret so, dass ich mit 15 dann das schon geplant hätte. Und später, als ich dann so Mitte 20 mit einem Partner zusammen war, wo ich mir dann wirklich vorstellen konnte, dass wir gemeinsam eine Familie gründen, wurde das dann konkret. Und das im Nachhinein Lustige daran ist, dass ich wirklich Jahre trotzdem noch gehofft hatte, dass es natürlich klappt. Also ich wollte diese Diagnose auf keinen Fall akzeptieren. Also ich habe dann alles Mögliche versucht. Ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten ich in meinem Leben schon war. Und wir haben alles versucht, um eben eine Ursache zu finden, um vielleicht mit Hormonen meine Eierstöcke irgendwie anzuregen sozusagen. Also da war ein ganz langer Weg eigentlich, bevor ich dann tatsächlich mit meinem Partner entschieden habe, nein, wir brauchen wirklich ärztliche Unterstützung im Sinne von einer Kinderwunschklinik. Also da war davor ein sehr, sehr langer Prozess, wo ich einfach mit allen Mitteln versucht habe, man sagt immer, alles zu vermeiden, was einen daran hindert, schwanger zu werden. Also es war schon sehr, sehr belastend.
Ja,
das kennt ihr wahrscheinlich gut.
Ja, ja.
Und Ja, genau. Und so wie du es richtig schon gesagt hast, in der Kinderwunschklinik ist dann eigentlich auch gleich rausgekommen, dass für mich leider sogar diese Option der künstlichen Befruchtung meiner Eizellen nicht möglich ist. Also IVF ist keine Option gewesen, weil meine Eierstöcke einfach keine Eizellen produzieren.
Mhm. Auch nicht mit genau. Unterstützung, weil das gibt's ja auch, ne? Das, ja.
Genau.
Oh Mann, ey.
Ich hatte gehofft, dass sie mir sagen, ja, man kann sie stimulieren und wie es halt bei anderen Frauen oft der Fall ist. Und in meinem Fall war gleich konkret die Aussage, das geht gar nicht. Also für mich ist die einzige Option, die eigentlich übrig bleibt, die Eizellspende.
Weiß man, warum du das Ganze hast? Ist das genetisch bedingt? Ist es einfach eine Laune der Natur? Hast du da mal, hast dich mit Sicherheit da auch damit auseinandergesetzt?
Ja, genau. Also das war eigentlich viele Jahre meines Lebens so ein bisschen eine Verzweiflung, dass ich so gern die Ursache gewusst hätte, weil man dann immer glaubt, man findet dann eine Therapie.
Ja.
Aber es war oder ist bis heute keine Ursache bei mir feststellbar. Also sowohl auch genetisch nicht. Es gibt auch keine anderen Fälle in meiner Familie, gar nichts. Und diese Erkrankung, mittlerweile wird sie Gott sei Dank wirklich publiker. Also es ist eine seltene Erkrankung. Und noch seltener ist es, dass sie so früh sozusagen diagnostiziert wird. Also es erwischt viele Frauen sozusagen dann so Mitte 20 oder Anfang 30. Aber die Ursachen sind sehr, sehr schwer noch festzulegen. Und da wird gerade ganz, ganz stark dran geforscht.
Also war dann Eizellspende der Weg zu dem Zeitpunkt?
Genau.
Magst du kurz erklären, genau, wie das in Österreich, weil du lebst ja in Wien, Eizellspende in Deutschland ist verboten. In Österreich ist das anders, ne?
Genau, also es war möglich sozusagen. Es ist so, dass die, also es ist ganz lustig, weil ich so im Nachhinein ganz, ganz viel von dieser Zeit auch verdrängt habe. Mhm. Also ich erinnere mich an viele Details nicht mehr so, die mir der Arzt zum Beispiel erklärt hat. Ich weiß, dass es für mich so eine richtige, ein großes Fragezeichen hinterlassen hat bis heute. Grundsätzlich war es so, dass die Spenderinnen nicht aus Österreich waren. Und ich weiß jetzt aber eben nicht, ob das gesetzlich so ist oder ob das einfach die Klinik so entschieden hat. Aber die Spenderinnen waren auf jeden Fall, ich glaube, irgendwo so aus Ostblockländern, sozusagen hat man mir nur gesagt. Aber es war erlaubt, in Österreich die Eizellspende durchzuführen, sozusagen. Mhm. Genau.
Das ist tatsächlich auch nochmal so ein ganz eigenes Thema, ne? Eizellspende allgemein. Mhm. Wie wird das in verschiedenen Ländern gehandhabt? Wie sind die Abläufe, die Kosten? Was ist mit den Spenderinnen? Ne? Welche Rechte und Pflichten haben die? Wie unterscheiden sich auch da die Systeme zwischen den einzelnen Ländern? Also das ist alles nochmal so eine eigene Folge wert. Das würde ich jetzt an der Stelle erstmal nochmal ausklammern. Fakt ist, dass ihr das dann gemacht habt und es war eine anonyme Spende oder eine offene?
Genau, also es war eine anonyme Spende. Es wurde mir damals auch gesagt, dass nur das erlaubt ist.
Okay.
Also zu meinem Zeitpunkt damals war nur das möglich, dass jetzt die Spenderin anonym bleibt sozusagen. Und um das vielleicht auch kurz so ein bisschen zu erklären, wie das für mich damals war, wir sind in diese Kinderwunschklinik gegangen und eigentlich haben wir direkt, also es wäre eigentlich die Erstberatung gewesen, dann mit diesem ganzen Prozess gestartet. Also im Nachhinein war ich total überrumpelt und deswegen waren auch so viele Informationen eigentlich für mich gar nicht wirklich im Detail vorhanden. Und ja, es war eine anonyme Spenderin. Es war total, ein bisschen befremdlich, weil ich sowas wie einen Fragezettel ausfüllen durfte, in dem ich mir Wünsche notieren durfte, so quasi, wie ich mir wünsche, dass diese Frau ist. Und das war wirklich, also so auch Bildungsstand, optisch, alles Mögliche. Angeblich wird das berücksichtigt. Man kann es nicht überprüfen.
Ja, wir hatten das Thema ja schon mit in einer vergangenen Folge, wo es um Spende ging. In dem Fall war es dann die Samenspende. Mhm. Aber da haben wir auch darüber gesprochen, dass es ein sehr seltsames Gefühl ist, wenn man, sie hat es genannt? Shopping.
Ja,
Männershopping.
Mhm. Männershopping.
Genau.
Wie in einem Katalog.
Genau, ja.
Das ist absurd, ne?
Genau, und das war schon eigentlich bei diesem ersten Termin so. Also es ging mir alles zu schnell. Im Nachhinein war ich überrumpelt von diesem Ganzen. Also dieser Arzt war extrem motiviert, uns da gleich sozusagen zu fangen. Und
Waren die ganzen Ausmaße dessen dir damals überhaupt bewusst, auch welche Folgen das für das mögliche Kind haben könnte? Hast du dich damit in irgendeiner Weise auseinandergesetzt? Also welche emotionalen Folgen für das Kind? Ja.
Ja, also ich glaube viel zu wenig im Endeffekt. Wenn es geklappt hätte, hätte ich mich im Vorhinein zu wenig damit auseinandergesetzt. Was mir schon sofort ein bisschen Bauchweh, sage ich mal, gemacht hat, war eben dann, also die Spenderin musste anonym bleiben, aber wir wurden schon aufgeklärt, dass das Kind sozusagen ab einem gewissen Alter dann das Recht hat, die biologische Mutter sozusagen ausfindig zu machen oder kennenzulernen. Und da ja, fängt man natürlich schon ein bisschen drüber nachdenken an. Das ist dadurch, dass das gesetzlich schon mal geregelt werden muss, das heißt, das hat eine Bedeutung, das heißt, das kann auch für das Kind anscheinend eine große Bedeutung sein. Aber es war grundsätzlich alles viel zu schnell und zu rasant, als dass ich mir da wirklich im Detail Gedanken machen konnte.
War für dich denn von Anfang an klar, dass Kinderwunschbehandlungen nicht unbedingt erfolgreich sein werden? Das ist eine Sache, die uns immer wieder auch begegnet in Gesprächen mit Betroffenen, aber auch bei uns selber, ne? Es gibt ja dieses Wort, geflügelte Wort, Kinderwunschklinik, Kinderwunsch, Kinderwunschzentrum. Und ich merke das auch immer wieder in Gesprächen mit Außenstehenden. Als wir damals in diesem Klinikprozess waren, hieß es dann oft auch von Freunden, ah, jetzt geht er endlich in die Klinik, na, dann wird das auch endlich klappen, ne? Er geht rein in die Klinik, kommt raus mit einem Kind.
Das ist so die allgemeine Erwartungshaltung.
Das ist so die Erwartungshaltung. Hattest du die Erwartungshaltung auch? Oder warst du da von vornherein eher so, wahrscheinlich, vielleicht
Nein,
auch nicht?
Nein, ich war total, im Nachhinein sage ich immer, liebevoll naiv, weil es auch okay ist. Man hat die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber ich bin da wirklich reingegangen und habe mir gedacht so, oh super, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir uns überwunden, diesen Schritt zu machen, da reinzugehen in diese Klinik und somit Problem gelöst sozusagen. Jetzt natürlich war mir bewusst, das wird jetzt ein paar anstrengende Schritte beinhalten, aber ich war eigentlich wirklich ziemlich davon überzeugt, dass das klappt. Mhm. Umso tiefer war dann der Fall sozusagen später.
Als es nicht geklappt hat. Und genau. Dann würde ich gerne nochmal ein paar Zahlen loswerden, weil ich das immer ganz wichtig finde, damit man sich das einfach mal bewusst macht, dass auch eine oder mehrere Behandlungen in einer Klinik nicht eine Garantie dafür sind, dass man am Ende, eine Garantie dafür ist, dass man am Ende Eltern wird. Diejenigen, die völlig deep in diesem Thema sind, die wissen das. Andere sind vielleicht ja gerade erst neu dazugekommen und an die richtet sich diese Info. Pro Behandlungszyklus bei IVF oder ICSI kommt es im Schnitt in 91% der Fällen zu einem Embryonentransfer. In 33% der Fällen kommt es zu einer Schwangerschaft, aber die Lebendgeburtenrate, die ist nochmal deutlich kleiner, die liegt nämlich nur bei 20%. Das sind Zahlen aus dem deutschen IVF-Register. Ich denke mal, das wird in Österreich wahrscheinlich ähnlich sein. Und im deutschen IVF-Register spricht man von einer sogenannten Baby-Take-Home-Rate. Also pro Versuch, den ich mache, IVF oder ICSI, habe ich eine nur 20-prozentige Chance, und das ist die reine Statistik, dass ich am Ende ein Baby auf die Welt bringe.
Ja? Eigentlich war uns das nicht klar, ne?
Das war uns überhaupt nicht klar. Das ist ja nicht, also 20, je nachdem, wie man es sieht, ob man es positiv oder negativ sieht, aber das ist jetzt, hört sich für mich nicht nach absoluter Garantie an. Und es gibt ja so viele Geschichten da draußen von Menschen, die 10 Versuche hinter sich haben und es klappt nicht, ne? Also das war uns vorher überhaupt nicht bewusst, dass das auf uns zukommen würde. Und in deinem Fall, wie viele Versuche habt ihr gemacht?
Ich habe eigentlich dann nur 2 Embryonentransfers sozusagen gemacht.
Ja.
Und die restlichen dann nicht mehr sozusagen. Also es wäre noch was offen gewesen. Es war noch was eingelagert.
Okay.
Ich hätte noch die Option gehabt, weiterzumachen, ja.
Und das ist, glaube ich, ein relativ spannender Punkt. Also der Punkt, an dem du gespürt hast, jetzt ist es gut, mit der Aussicht, dass es eigentlich noch Versuche gegeben hätte. Da würde ich gerne mit dir noch ein bisschen vertiefender drüber sprechen. Also als Außenstehende denkt man erstmal, wie? Jetzt komme ich mit diesem Wort aufgeben, wie jetzt?
Aha.
Die hört jetzt auf nach nur 2 Versuchen. Red jetzt mal so ein bisschen flapsig daher, wie jetzt 2 Versuche, warum rebt sie schon auf? Warum, wie bist du an diesen Punkt gekommen? Was war da ausschlaggebend für dich?
Genau, also da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Also ich möchte nochmal dazu sagen, dass ich ja sozusagen ja schon, seitdem ich 15 war, richtig stark mit dem Thema konfrontiert war und mir das schon extrem viel Schmerz sozusagen eigentlich bereitet hat. Also ich war schon an diesem Punkt, als ich gestartet habe mit diesen Kinderwunschbehandlungen, mental eigentlich extremst belastet eigentlich schon. Also für mich war das alles schon so anstrengend. Und als ich dann die Versuche gemacht habe, das passierte dann recht schnell. Also als ich vorher erzählt habe, dass dann das gleich losgegangen ist sozusagen mit dem Prozess, das hat relativ schnell dann begonnen, den ersten Versuch zu machen, der dann nicht geklappt hat. Dann eigentlich direkt darauf den zweiten Versuch. Also da war nur eine ganz kurze Pause dazwischen. Und dann kam wieder dieser besagte Anruf, der, glaube ich, für alle, die sich in so einem Prozess befinden, dieser Horroranruf ist. Und der mir jedes Mal den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ja. Also ich habe, das ist, glaube ich, schwer nachvollziehbar, wenn man das nicht erlebt hat, aber dieser Anruf ist für mich so eingebrannt in mein Hirn, das war immer einer der schlimmsten Momente, dieses wieder zu hören.
Das verstehe ich
auch voll. Wir haben das
total gut. Und mich interessiert es auch, also ich meine, das war ja auch für euch beide dann immer so ein Riesenloch, in das man dann fällt. Aber wahrscheinlich war das ja auch vorher im Prozess dann gemeinsam zu entscheiden, dorthin zu gehen, auch schon schwer, wenn du sagst, du hast es eigentlich die ganze Zeit schon mit dir rumgetragen. Da ist, wie ist das wie seid ihr da als Paar mit umgegangen, gerade bei den ersten Versuchen, bei dem ersten Versuch?
Also der Partner, mit dem ich damals zusammen war, ist nicht mehr mein jetziger Partner. Deswegen kann ich jetzt nicht so ganz für ihn sprechen, aber er hat sozusagen, also er war da von Anfang an total offen, super unterstützend, wirklich hat versucht, mich mitzustützen, und es ist eigentlich erst so im Nachhinein ein bisschen auch rausgekommen, glaube ich, dass es ihn doch mehr belastet hat, als es zu dem Zeitpunkt ersichtlich war.
Das kennen wir auch.
Ich glaube, für ihn war das auch ganz, ganz eher. Okay. Ja. Weil das war wirklich so, wie ich mich jetzt erinnere, wirklich erst so zum Zeitpunkt als dann die Trennung so im Raum stand, kam dann dieses Thema nochmal hoch, dass er eigentlich wirklich auch mental total überlastet war, auch wegen diesen Dingen.
Ja, das ist immer die Problematik, dass man dann das Gefühl hat, einer muss jetzt der Starke sein. Und dann fängt man an, dann nicht mehr offen drüber zu sprechen.
Ja.
Da finde ich mich wieder.
Da sind wir Experten. Na, uns hat's einfach, damit du das auch, Conny, einordnen kannst, uns hat's voll erwischt, nachdem unser erstes Kind dann schon da war. Also du, Christoph, hast ja wirklich versucht, auch irgendwie spannend an meiner Seite zu sein. Ja. Und ich habe schon gespürt, dass mit dir auch irgendwas nicht okay ist. Aber im Nachhinein hat deine Diagnose dich ja so tief getroffen. Stichwort Versagensängste, das Gefühl zu haben, ne, nicht gut genug zu sein. Ne? Auch diese Frage, warum.
Der die Schuld trägt, dass man hier durch die ganzen Prozesse durch
muss. Ich bin schuld, dass du dir jetzt Spritzen setzen musst, dass du diese ganze Prozedur über dich ergehen lassen musst. Auch die Frage, du hast mich dann auch irgendwann gefragt, warum bist du denn überhaupt noch mit mir zusammen? Ja. Wenn ich dir jetzt noch nicht mal hier, ne, jetzt habe ich dich schon so lange warten lassen, bis du endlich mit dem Kinderwunsch loslegen kannst. Das war immer so ein, ich wollte es einfach mehr als du. Und dann, jetzt klappt es noch nicht mal. Also das ist eine Wahnsinnsbelastung für eine Partnerschaft und war für dich ein Riesenthema. Und es kam dann aber erst alles raus irgendwie, nachdem eigentlich alles gut war. Haben wir auch in den vergangenen Folgen mal drüber geredet. Genau, deswegen können wir das total gut nachvollziehen. Mhm. Und wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ne, es ist dann eben nicht in Anführungsstrichen nur dieser eine Versuch und die Enttäuschung darüber, sondern das alles hat ja auch noch eine jahrelange Vorgeschichte und das wird von außen oft nicht gesehen.
Genau. Ja. Und es war dann wirklich so, dass ich entschieden habe nach diesem zweiten Versuch und diesem zweiten Anruf, ich brauche eine Pause. Ich möchte da jetzt mal mehrere Wochen Pause oder länger, also mal, es war mal auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, wortwörtlich. Dann kamen einige Dinge dazwischen. Also es war so, dass ich hatte diese Erkrankung und ich hatte aber auch sozusagen chronisch eigentlich mein Leben lang schon wirklich Schmerzen im Unterleib. Und es war so, dass mich aber nie wirklich ein Arzt ernst genommen hat. Also das war immer so, nein, man kann da eh nichts machen und im Endeffekt, ja, damit muss ich leben. Und dann habe ich aber einen Arzt gefunden, der mich operiert hat sozusagen und gesagt hat, er ist bereit, eine Bauchspiegelung zu machen. Wir schauen mal in diesen Bauch hinein. War mit viel Angst natürlich verbunden, was da los ist überhaupt, weil es wurde dann natürlich auch in den Raum gestellt, es könnte auch Endometriose sein oder Sonstiges. Und im Endeffekt war es dann aber so, dass ich einen angewachsenen Eileiter hatte. Also der war wirklich am Becken an der Beckenwand angewachsen und hat eigentlich eine chronische Entzündung in der Gebärmutter ausgelöst. Ich erzähle es jetzt auch deswegen, weil genau das eigentlich ein Ausschlusskriterium dafür ist, dass ich ein Embryo da einnisten kann.
Okay, okay. Mhm.
Genau. Oh Mann, und das war dann eben ein ganz spannender Punkt eigentlich, weil ich bin operiert worden, der ist entfernt worden. Ich bin auch seitdem schmerzfrei. Sehr schön.
Oh, das ist gut.
Ja, ja, wirklich. Mhm. Aber das Krasse war eigentlich, dass mir dann gesagt wurde, jetzt sind die Chancen einfach enorm erhöht, dass ich schwanger werden kann. Also jetzt kann ich wirklich weitermachen mit meinen Eizellspendenversuchen.
Also dann auch mit nur noch einem Eileiter, ne?
Genau, also den brauche ich ja gar nicht.
Ach stimmt,
das wird ja dann direkt sozusagen in die Gebärmutter eingesetzt. Ja, alles gut. Ich bin da auch so mit diesen Sachen. Genau, und das war aber das ist vielleicht dieser spannende Punkt in meiner Reise, dass ich dort eigentlich die Info bekam von den Ärzten, dass die Chancen jetzt viel höher stehen.
Ach krass.
Dass es auch einen Grund gab, warum die zwei Transfers davor auf gar keinen Fall haben funktionieren können. Und ich dann aber nicht mehr wollte.
Irre.
Und das, also im Nachhinein betrachtet, hat dort in dieser Pause dieser Prozess gestartet, des Loslassens für mich. Das war mir aber überhaupt nicht bewusst zu dem Zeitpunkt und ich wollte auch noch nicht darüber nachdenken, aber es hat sich alles in mir gewehrt. Also ich habe so einen Widerstand irgendwie gespürt in mir, diese weiteren Embryonentransfers durchführen zu lassen. Und da kommt vielleicht auch der Aspekt rein, dass ich plötzlich sowas gespürt habe, wie dass ich ganz, ganz heftig gegen die Natur vorgehe. Mhm. Irgendwie. Vielleicht, also für mich war das nochmal heftiger, dass ich die Eizelle einer anderen Frau hatte. Und ja. Da begann dann viel in mir zu arbeiten. Also auch diese ethischen Gedanken. Erst da begann dieser Prozess, den du vorhin angesprochen hast, mich damit auseinanderzusetzen, wer ist diese Frau? Unter welchen Bedingungen wird das gemacht? Wie wird es dem Kind dann gehen? Wenn da sozusagen die biologische Mutter eine andere ist. Und da begann das alles dann in mir zu arbeiten. Und deswegen habe ich meine Pause zu dem Zeitpunkt einfach verlängert, sozusagen mal.
Also
ich habe damals nicht beschlossen, ich höre auf.
Es war nicht der eine Punkt und jetzt ne von ich probiere es nochmal zu, ich probiere es nicht mehr, sondern es hört sich für mich wirklich wie so ein Prozess an. Und das finde ich wirklich, wirklich spannend, dass du in einem Moment, wo die Chancen eigentlich höher sind, wo man von außen jetzt denken würde, ja, meine, nochmal probieren, na klar. Und es waren ja auch noch Embryonen übrig, dass du dann sagst, nee, es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an.
Auf der anderen Seite hat man natürlich vorher schon zwei fehlgeschlagene Versuche gehabt, die halt auch, die machen ja auch was mit einem.
Ja.
Na, das ist ein, so als, gemeinsam auch als Paar, so runter, den Boden unter den Füßen wegzieht, wie du das schon gesagt hast. Und interessanterweise ist es ja dann bei dir ähnlich gewesen wie bei unserem zweiten quasi, wo es darum ging, dass es eine Diagnose gab, die nicht gestellt wurde, die erst auf eigenen Antrieb eigentlich dann herausgekommen ist. Das ist irgendwie immer so ganz, haben wir schon jetzt mehrfach gehört, ne, dass es eigentlich immer dann der eigene Antrieb ist, der sagt, ja, wir müssen da eigentlich nochmal genau nachgucken, ich habe ja noch irgendwas.
Mhm.
Und dann teilweise von den Ärzten gesagt wird, ah, nein.
Mhm.
Und am Ende hat es dann schon irgendwie die Ausgangslage komplett verändert. Ne?
Ja, also wir hatten bei Kind Nummer 2 am Ende 8 Embryonentransfere und es wurde erst nach dem 6. Transfer festgestellt, dass meine Gebärmutterschleimhaut chronisch entzündet war. Und das habe ich auch auf eigenen Antrieb, habe ich diese Diagnostik auch machen lassen, genau. Ja.
Da gab es, zumindest bei mir gab es auch den Gedanken, oh boah, wie oft machen wir das noch, weil einfach da ging es dir emotional richtig schlecht in dieser Phase. Ne? Und wenn man dann einfach schon bei Versuch 6 angekommen ist und sich so denkt, boah, wie oft fallen wir noch in diese Schlucht?
Ja. Ne?
Das, also mich hat das auf jeden Fall beschäftigt zu dem Zeitpunkt.
Ja, und bei mir war es dann nämlich auch, also eben, es sind so viele Faktoren, die dann da reingefallen sind, warum ich eine Pause eingelegt habe, weil unter anderem, so wie ihr es gerade angesprochen habt, war es bei mir so, dass die Kinderwunschklinik und der Arzt dort mir wirklich diese Operation verweigert hat oder mich so ein bisschen, ich sag mal, lächerlich gemacht hat, dass ich überhaupt den Wunsch habe, dass so eine Operation gemacht wird. Und das hat dann mein Vertrauen total auch irgendwie ins Wanken gebracht in diese Klinik. Und dann wäre im Raum gestanden, ich muss in eine andere Klinik. Ich hatte dann Gedanken, ob ich meine eingefrorenen, befruchteten Eizellen sozusagen oder Embryonen, wie man es dann nennt, transferiere in eine andere Klinik, dort, wo ich operiert worden bin. Dann wurde mir das verwehrt, weil das war vertraglich so unterschrieben, dass die nicht umtransportiert werden dürfen, sondern die Klinik, wo ich sie sozusagen eingelagert habe, die darf sie mir, oder nur die darf sie mir einsetzen sozusagen. Also da kamen ganz, ganz viele Punkte dann zusammen, wo ich gesagt habe, irgendwie spricht da gerade alles in mir dagegen. Also ja, mich stört das einfach, wie das gerade alles gehandhabt wird, und ich habe das Gefühl, ich kann mich da nicht darauf verlassen, dass die wirklich alles dafür tun, dass ich schwanger werde. Also
was ist mit den Embryonen, die übrig sind, passiert? Lässt man die dann einfach auftauen oder kann man?
Ich habe sie tatsächlich noch relativ lange eingelagert gelassen.
Ja.
Eben weil ich nicht wirklich losgelassen habe. Also ich habe jetzt nicht wirklich beschlossen, ich höre auf, sondern es war ja alles nur mal eine Pause sozusagen. Und dann war es so, dass ich mich von meinem damaligen Partner, also wir haben uns getrennt, und selbst dann haben wir sie noch eingelagert gelassen. Mein Partner war ja super süß. Er hat ja gesagt, ich kann sie mir sogar sozusagen auch ohne ihn einsetzen lassen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich funktioniert hätte, ob das funktioniert hätte, aber wir haben sie deswegen noch immer eingelagert
gelassen. Oh, das berührt mich voll.
Genau. Also es war jetzt tatsächlich so, dass das dann drüber hinaus noch so war. Und erst als ich dann tatsächlich die Entscheidung getroffen habe, ich mache nicht weiter, zumindest nicht auf diesem Weg. Also habe ich dann sozusagen sie, ich weiß nie, welches Wort ich verwenden soll. Offiziell wird das Wort entsorgen verwendet, was sich komisch anfühlt. Und das war auch ein schwieriger Schritt, weil man das Gefühl hat, boah, jetzt hat man da eigentlich künstlich Leben erzeugt und wirft es eigentlich weg,
ja,
um es hart auszudrücken. Hab das dann aber entschieden, aber das war noch immer nicht der Punkt, als ich meinen Kinderwunsch losgelassen habe.
Okay.
Sondern das war die Entscheidung, ich gehe nicht mit der Eizellspende.
Ja. Ja. Da also, merkt man auch schon, also wo wir jetzt hier so über diesen Prozess reden, ne, das ist so individuell. Es, bei dir hat es mehrere Jahre gedauert. Es kann sein, dass es bei anderen Paaren vielleicht auch schneller geht. Manche Betroffene sagen, nach einem Versuch ist es gut, andere nach 10 Versuchen. Andere gehen noch nicht, also noch nicht mal, das ist schon wieder wertend, andere gehen, entscheiden sich von vornherein gegen einen Gang in die Kinderwunschklinik und sagen, okay, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, dann ist es halt so. Also diese ich sag mal, diese Grenze zu sagen, wir lassen uns jetzt auf einen anderen Weg ein, ohne Kinder, die ist ganz, ganz, ganz individuell, ne?
Absolut.
Ja.
Ich glaube auch, da kann man überhaupt keine Richtlinie irgendwie nennen, wie lange das so im Schnitt dauert.
Wann war denn dann bei dir der Punkt, wo definitiv klar war, es ist jetzt nicht nur einfach eine lange Pause, sondern es ist jetzt wirklich der finale Abschied?
Mhm. Also ich habe jetzt auch extra für diesen Podcast nochmal nachgesehen, damit man das in Jahren vielleicht auch mal sagen kann. Also es war eigentlich 4 Jahre, nachdem ich mit der Eizellspende pausiert habe, habe ich dann eigentlich so diesen finalen Punkt. Es fühlte sich zumindest für mich wie so ein finaler Punkt an. Es ist alles ja natürlich nicht dieser eine Moment, an dem man das entscheidet. Aber es war circa 4 Jahre danach, als ich dann wirklich für mich beschlossen habe, ich gehe meinen Weg ohne Kinder sozusagen. Und da waren auch viele Schlüsselmomente. Letztendlich war schon ein großer Teil, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben damit beschäftigt habe, dass es Menschen gibt, die keine Kinder wollen, freiwillig. Damit, so wie du es auch anfangs erwähnt hast, ich wollte mich niemals damit beschäftigen.
Ja.
Und ich habe auch diesen Gedanken verbannt aus meinem Kopf, mir überhaupt nur ansatzweise vorzustellen, wie es ohne Kinder wäre. Und eben durch diesen Prozess kam ich aber dazu, dass ich mich dann doch irgendwann damit auseinandergesetzt habe. Und das war wirklich so ein bisschen ein, ich sag mal, mentaler Durchbruch bei mir auch. Zu erkennen, es gibt Menschen, die finden ihren Sinn und ihre Erfüllung im Leben ohne Kinder. Ich dachte mir zuerst so,
boah,
okay. Was?
Was für eine Perspektivenerweiterung, ja.
Ja. Genau.
Horizonterweiterung. Also,
Man hört ja manchmal ganz schnell aus dem Umfeld, ja, dann, wenn das jetzt so nicht klappt, dann adoptiert doch einfach. Also da ist jetzt meine Frage an dich, war denn, also Adoption oder Pflegeelternschaft, war das für dich mal ein Thema? Kam das mal auf?
Für mich persönlich war es eigentlich ein großes Thema. Also ich, deswegen habe ich gesagt, also ich habe zwar dann beschlossen, mit der Eizellspende nicht weiterzumachen, aber für mich war dann im Raum ganz, ganz klar, ich werde ziemlich sicher mal adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen, wenn das klappt. Aber das ist eben auch sowas, wo, glaube ich, so ein wo zu wenig wahrscheinlich darüber gesprochen wird, dass das alles komplexer ist, als man denkt,
ja,
weil da viele Faktoren reinspielen. Mhm. Und zum Beispiel in meinem Fall kann ich nur sagen, zum einen Zeitpunkt damals, mein damaliger Partner zum Beispiel wollte nicht adoptieren, für den war das einfach keine Option. Danach war ich mal sozusagen eine Zeit lang Single. Da war es für mich wiederum keine Option, dass ich sage, ich starte jetzt alleine irgendwie einen Prozess. Und irgendwann hat dann sozusagen das auch eingesetzt, dass ich mir da wirklich mal tiefgehende Gedanken gemacht habe. Und ich habe mal irgendwo dann den Satz gelesen, dass eine Adoption sozusagen nicht dieses Loch eines unerfüllten Kinderwunsches stopfen kann oder das nicht heilen kann eigentlich. Und da habe ich mir zuerst gedacht, okay, interessant irgendwie die Aussage. Und habe mich dann damit beschäftigt, dass es, ja, dass du eigentlich ein Kind dann sozusagen aufnimmst, das eigentlich schon oder meistens eine große Geschichte mit sich mitbringt, meistens ein Trauma, man da wirklich, glaube ich, mental und körperlich gewappnet sein muss, dass man sich da vielleicht auf eine noch intensivere Pflege oder Intensität der Pflege sozusagen einstellen muss, bei so einem Kind. Und dass es nicht automatisch, also mir wurde irgendwie bewusst, um es vielleicht so auszudrücken, dass es, glaube ich, ein Pflaster gewesen wäre für eine Wunde, die ich habe, ja, die aber viel zu groß ist für dieses Pflaster. Also die Wunde ist eine ganz andere, als dass da nur einfach ein Kind kommen muss, um das alles zu heilen, was ich da erlebt habe sozusagen.
Ja, und ein Kind und sollte so niemals nur ein Pflaster sein, ne?
Genau, dann war für mich die Frage, will ich das einem Kind überhaupt aufbürden, da jetzt mein Pflaster zu sein? Ja. Und diese ganzen Gedanken, also es war eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass ich es nicht gemacht habe. Ja,
ja, total verständlich. Und dann stand es irgendwann fest, keine Kinder. Mhm. Wie fühlte sich dieses Abschiednehmen an und auch an dem Punkt, ne, das ist ja ein langer, langer Prozess, wo ich dann auch denke, boah, das fällt ja auch einfach so schwer, sich von, ja, ob seien es geliebte Menschen, jetzt auch gerade wie in meinem Fall, aber auch von Lebenskonzepten, von Ideen, die man hat, von Träumen, von Wünschen, sich da zu verabschieden. Warum ist das so schwer?
Also meine persönliche Meinung ist, ich glaube, für uns Menschen ist Abschied nehmen, bedeutet immer Veränderung im Leben. Irgendwas fällt weg, was mal da war. Und ich glaube, das ist so ein Urinstinkt von uns, dass Veränderung uns Angst macht und wir sie vermeiden wollen, ja, so gut es geht. Macht, glaube ich, auch Sinn aus Evolutionsgründen teilweise, dass man das in sich hat. Und deswegen glaube ich einfach, dass das so schwer fällt, dass man sich da auf was Neues einstellen kann einfach.
Also ich bewundere dich da einfach mega, weil, wie gesagt, für mich war das absolute, also ja, Horrorszenario. Ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass es nicht klappt und habe den Gedanken daran auch gar nicht zugelassen. Für dich war das, glaube ich, ich will jetzt gar nicht für dich sprechen, aber ich tue es trotzdem. Also für dich war das schon eher auch eine Option, ne? Dass es am Ende nicht klappt, oder korrigier mich bitte.
Also ich glaube, für mein Leben stand für mich so ein bisschen im Raum, für mich wäre beides okay gewesen.
Ja.
Auch wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich da auch meinen Lebenssinn mit dir gemeinsam bestimmt finden können.
Mhm.
So. Bei dir war das auf jeden Fall nicht der Fall, glaube ich.
Nee.
Nicht zu dem Zeitpunkt.
Deswegen, ich finde diesen Prozess, den du da durch hast von, ne, ich trauere darum, ich verabschiede mich, und zu dem, ja, Stand jetzt, wo wir gleich auch nochmal mehr hinkommen. Aber ich würde gerne nochmal so in diesem Moment des Abschiednehmens bleiben und dich fragen, gab es denn in dem, also kurz nachdem du dann gesagt hast, okay, es ist jetzt definitiv vorbei, gab es da auch Momente, wo du das wiederum angezweifelt hast?
Lustigerweise eigentlich nie.
Nee, okay.
Also ich sage lustigerweise, weil ich es schon eigentlich erwarten würde oder erwartet hätte, dass es da so Momente gibt, dann wo ich es nochmal in Frage stelle. Habe ich aber tatsächlich bis heute noch nicht. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Momente, wo ich mir vorstelle, wie es jetzt wäre, wenn es anders gekommen wäre. Also wie es jetzt wäre, Mama zu sein. Und da kommt auch immer wieder Trauer hoch. Also das gibt's, aber interessanterweise geht das nicht dann damit einher, dass ich dann meine Entscheidung anzweifle.
Okay.
Also die ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe diese Entscheidung wirklich reifen lassen. Die ist nicht aus einem Affekt heraus, die ist nicht aus einer Verzweiflung heraus entstanden eigentlich, sondern die ist gereift und bewusst irgendwie in mir gewachsen. Also das ist keine Entscheidung, die irgendwie so leichtfertig getroffen wurde. Und deswegen glaube ich zumindest, dass das deswegen relativ sicher in mir verankert ist.
Ja.
Ich glaube, ich finde es auch in dem Kontext ganz interessant, dass es ja auch ein bisschen darauf ankommt, was man so erlebt, wenn man aufwächst. Also zum Beispiel bei mir in der Familie und bei Freunden gab es halt einige Menschen, die keine Kinder hatten. Und ich habe also auch gesehen, dass es beide Lebenskonzepte gibt und dass Menschen damit okay sind und dass das Ding gut geht. Und also für mich waren das einfach zwei verschiedene Lebenskonzepte, die alle ihre Grundlage hatten so, und mit dem Menschen glücklich und zufrieden sein können und ihren Weg gehen. Deswegen war das für mich nie ausgeschlossen. Also, dass es ein kinderloses Leben und ein Leben mit Kindern geben kann. Und wahrscheinlich bei dir, du meintest ja schon, ne, dass es bei dir auch irgendwie so eine Begegnung gab mit einem anderen Lebenskonzept dann auf einmal.
Ja, aber da möchte ich sagen, das ist nämlich interessant, weil das finde ich immer so schade, dass ich das eben nicht als Kind erlebt habe. Ich habe wirklich niemanden gekannt, der keine Kinder hatte. Also für mich war das eben dieses eine Konzept. Und so wie du sagst, also diese Begegnung war eigentlich lustigerweise einfach eine Reportage, eine Dokumentation von einer deutschen Filmemacherin, die einfach dieses Thema wirklich gut ausgearbeitet hat. Und deswegen war es wahrscheinlich auch so ein bisschen... hat sich so nahbar angefühlt, weil einfach dort Menschen interviewt worden sind in Deutschland. Und genau, so wie du sagst, da ist dieses Lebenskonzept zum ersten Mal irgendwie, leider erst mit 30, in meinen Horizont gekommen.
Ja.
Aber ich finde auch, also es ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man ja mehr Menschen kennt, sozusagen irgendwelche Vorbilder auch hat oder als Kind, wo man sieht, das ist genauso eine Option.
Gibt es diese, weißt du, ob es diese Dokumentation noch zu schauen gibt? Irgendwo im Netz?
Müsste es auf jeden Fall geben. Das ist dieses MeTime-Movie, heißt das.
MeTime. Ich schreibe mir das mal auf, weil ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, für die das gerade Thema ist, sich das vielleicht auch anschauen wollen. Also MeTime.
Genau, und es ist eigentlich das Hauptthema dieser Doku, ist eigentlich Regretting Motherhood.
Ah,
Und dann wurden aber auch Frauen und Männer und auch ein Mann interviewt, die freiwillig keine Kinder wollen.
Ja, und dann würde ich das mal recherchieren. Spannend. Genau, und wenn ich sie finde, stellen wir es in die Shownotes. Genau. Danke für den Tipp.
Ja. Gerne.
Was wir jetzt noch gar nicht irgendwie betrachtet hatten, was mich aber total interessiert, weil das ja auch irgendwie Einfluss auf einen selber hat und vor allen Dingen, wie man damit umgehen kann, ist, wie war es denn, wie hat denn so dein Umfeld reagiert? Weil ich weiß, ne, das kann auch sehr viel Schmerz verursachen, wenn so Stereotype gerne mal ausgepackt werden und sagen, ah, Leben ohne Kinder hat doch überhaupt keinen Sinn. Das sind ja Sachen, die man dann einfach auf gar keinen Fall hören möchte.
Die auch verletzen.
Die verletzen sein können. Wie ging es dir damit und mit deinem Umfeld?
Ja, also ich hatte das Glück, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann wirklich final entschieden habe, hatte ich das Glück, dass irgendwie mein Umfeld total unterstützend war und dass dann irgendwie auch, ich sag mal, mein Umfeld schon so gewählt war, dass ich wusste, denen ist das Wichtigste, ist für sie, dass es mir gut geht. Und das war irgendwie total schön. Und die haben mich auch ermutigt eigentlich und gesagt, cool, dass du das jetzt gerade für dich entscheidest. Und absolut fein. Und auch, also ich habe total, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die habe ich schon ewig und die hat mittlerweile schon 3 Kinder und die war auch, und die ist heute noch so, dass sie immer wieder zu mir sagt, hey, ich finde das voll cool, und sie kann das absolut verstehen, dass einfach beide Welten gleichwertig schön sind. Und das war für mich echt sehr, sehr schön. Schwieriger ist es eher immer, finde ich, mit Außenstehenden, also die einem nicht so nahe sind, die diesen Weg nicht kennen, die nicht wissen, was schon die Jahre davor passiert ist. Das ist, finde ich, ganz, ganz schwer, dass Außenstehende verstehen, dass man eben schon so früh zum Beispiel entscheiden kann, dass man gar nicht mehr weitermacht, sozusagen. Also mir wird oft in der Arbeit zum Beispiel, wird oft so automatisch ein Wort oder so ein Satz hingeworfen, ah, du willst keine Kinder, oder? Und deswegen hast du keine. Also das wird mir oft so, und das verletzt einfach, weil Voll. Ich mir dann denke, you don't know.
Naja, ihr wisst doch gar nicht, mit wem ihr hier redet und was meine Geschichte ist. Mhm. Und das ist ja auch sehr privat. Genau. Und klar, wenn wir uns besser kennen, dann erzähle ich sie euch vielleicht. Aber ne, stellt doch keine Mutmaßung an, wenn ihr mich gerade, also wenn ihr mich gar nicht richtig kennt.
Genau.
Und ich finde, dazu passt auch das, was mir auf Insta immer wieder so unterkommt. So dieses Aufgeben ist keine Option. Das lese ich auf diversen Profilen immer wieder. Und natürlich, ich kann das aus der Sicht der Betroffenen auch verstehen, ne, wenn man so in diesem, ja, in diesem Durchhaltemodus ist, in diesem Kampfesmodus und noch ein Versuch und noch ein Versuch. Und das ist ja vielleicht auch für einige Betroffene der Weg. Aber ja, wie kommt das bei dir an, wenn du sowas liest? Aufgeben ist keine Option.
Ja, ist so ein bisschen ein Triggersatz für mich.
Ja, ich merke, also, was löst das in dir aus?
Sagen wir so, es war eigentlich einer der Gründe, warum ich mein Instagram-Profil eröffnet habe, weil ich einfach mich nicht gesehen gefühlt habe in dieser ganzen Welt, die so nach außen getragen wird. Also es gibt irgendwie so eben diese eine, es gab dann schon mehr Personen, die darüber sprechen, dass sie sich jetzt freiwillig gegen Kinder entscheiden, aber dann gibt es eben diese andere Welt, die, so wie du sagst, wirklich hart dafür kämpft, was absolut legitim ist. Also ich bin da auch nicht, ich meine mit Triggern nur, dass der Satz für mich ein bisschen unglücklich gewählt ist, weil er für mich einfach impliziert, dass ich dahinter ein habe, wenn du aber aufgibst, dann ... Und dann kommen ganz viele Dinge, die für mich nicht passen, weil das heißt dann bist du weniger wert oder dann hast du versagt oder dann hast du nicht genug getan. Also dann wirst du nicht glücklich. Also da kommt ganz viel dahinter, was dieser Satz auslöst bei Menschen, die an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich kann vielleicht gar nicht mehr, ich will vielleicht gar nicht mehr.
Und dieses Aufgeben ist keine Option impliziert ja auch, dass du aufgegeben hast. Aber selber würdest du, also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, und das kommt bei mir auch überhaupt nicht so an, ich würde gar nicht sagen, du hast aufgegeben. Also aufgeben ist ja was anderes. Das ist ja, hat ja auch immer so einen negativen Touch, ne?
Genau, ja.
Aufgeben kreiert automatisch einen Verlierer.
Ja.
Ne? Ja, genau. Die Wortwahl ist es einfach, die nicht gut ist, glaube ich. Und was ich auch immer wichtig finde und auch immer wieder sage, deswegen, man ist nicht automatisch der oder die Stärkere, wenn man nicht aufgibt, sondern man kann genauso, oder es braucht ganz, ganz viel Stärke, dass man loslässt und Abschied nimmt. Und dieser Satz impliziert halt ein bisschen, dass man eigentlich zu schwach war, ja, um weiterzumachen. Ja.
Was hat dir in diesem Abschiednehme-Prozess geholfen? Was hat dir Kraft gegeben und Stärke gegeben? Weil du ja auch sagst, es kommen immer wieder Momente, ne, wo auch dann die Trauer Absolut. Wieder da ist.
Genau. Also das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also es wird ja jetzt, ist das ja ein bisschen anders mittlerweile. Ich bin einfach viel gestärkter. Ich bin da schon ziemlich tief einfach gefestigt mit dieser Entscheidung. Am Anfang war es auf jeden Fall mit Menschen darüber reden. Also das war für mich so mein Heilungsprozess. Je mehr Menschen ich begonnen habe, darüber zu reden, umso geheilter wurde ich eigentlich so innerlich. Und ich sage auch immer, mein Instagram-Account ist für mich meine Therapie auch. Ich bin nach außen gegangen, ich habe gesehen, es gibt andere Frauen, die haben Ähnliches erlebt. Und das ist extrem heilsam. Was ich auch sagen möchte, in die Therapie zu gehen, war für mich absolut notwendig. Also ich liebe meine Therapeutin und ohne sie wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin. Also das ist also diese Unterstützung von außen, wirklich
professionelle Unterstützung. Vielleicht hört sie ja zu. Grüße gehen raus.
Ja, ich liebe sie. also wirklich, das ist ja ein bisschen ein Lebensretter auch, finde ich, so eine Therapie. Und das wird oft unterschätzt. Man glaubt, glaube ich, oft, man muss da allein durch. Und ja, das ist es nicht. Was ich auch viel mache, ich schreibe viel auf und ich weine extrem viel. Ich meine, das ist so ein bisschen Typsache, glaube ich. Ja. Wie man seine Emotionen rauslässt. Und jeder, ich glaube aber, es hilft, wenn man es für sich einfach rausfindet, was das ist, wo man seine Emotionen rauslassen kann. Bei mir ist das eben Weinen. Also ich mache das nach wie vor. Mhm. Da sind oft die Leute erstaunt, weil ich bin total fein mit meiner Entscheidung, aber es kommen Momente, wo ich traurig bin, wo Trauer hochkommt und ich auch bitterlich weine. Also wirklich, ich glaube, wenn man mich da sehen würde in dem Moment, würde man sich denken, ich nehme die Entscheidung nicht ab. Und das ist auch was mich oft ein bisschen wütend macht, sage ich mal so, dass einem abgesprochen wird, dass man diese, also sozusagen, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, meinen Kinderwunsch loszulassen, dann darf ich auch nicht mehr traurig darüber sein.
Dann ist auch mal gut.
Das ist es aber nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ich wage ja zu sagen, dass, weil du vorhin angesprochen hast, wie lange man braucht fürs Abschiednehmen. Ich wage zu sagen, dass man vielleicht gar nie fertig ist mit Abschiednehmen. Mhm. So wie wenn wer stirbt. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwann sagt, so jetzt habe ich den vergessen und jetzt ist das erledigt. Ja, deswegen, also so ist ein bisschen meine Ansicht.
Deswegen fand ich deine Formulierung vorhin eigentlich ganz schön, als du gesagt hast, du bist in dir einfach sehr gefestigt. Ich glaube, vielleicht ist es eher das. Ist es gar nicht, also nicht loslassen oder Abschied nehmen, sondern einfach in seiner Entscheidung gefestigter werden. Und dann ist ja trotzdem die Auseinandersetzung ist damit da, die Emotionen sind da und die dürfen auch da sein.
Ne? Ich meine, das ist ja auch wirklich, ich finde, also ich denke gerade wieder über meinen vielleicht etwas verschwurbelten Anfang jetzt gerade vorhin nach, aber es hat wirklich viele, viele Parallelen, dieser Trauerprozess. Egal, ob ich jetzt um einen geliebten Menschen trauere, den es wirklich gegeben hat, oder um einen Menschen, von dem ich mir gewünscht habe, dass es ihn mal geben wird. Das ist schon, ist schon eine sehr große Ähnlichkeit da. Nur leider wird Zweiteres oft nicht so ernst genommen, weil es vielleicht auch nicht so greifbar ist.
Ja, ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du ansprichst. Und deswegen auch nochmal, um zurückzukommen auf die Therapie, das war genau einer dieser Gamechanger für mich, dass meine Therapeutin zu mir gesagt hat, halt stopp, wir müssen da mal drauf schauen, dass weil für mich war oft dieses Gefühl, ich kann nicht so trauern oder ich darf nicht so trauern, weil in mir ist ja nicht mal, wie bei anderen Frauen vielleicht, ein Baby herangewachsen, das ich dann verloren habe. Also für mich war, ich bin ja nie wirklich, ich habe nie diesen Status gehabt, sie sind schwanger. Nie. Und ich dachte immer dann, ich habe gar nicht das Recht, so zu trauern wie jemand, der ein echtes Baby verloren hat. Und von meiner Therapeutin zu hören, das ist ein genauso schwerwiegender Trauerfall eigentlich, weil es sowas Essentielles im Leben ist, was man sich wünscht, das nie da ist. Und das hat mir geholfen, das als diese Ernst, also das wirklich dem diesen Raum zu geben.
Na, und dann auch eben gesehen zu werden. Ist. Genau, gesehen zu werden und sich nicht als so minderwertig zu fühlen gegenüber anderen Fällen, ne? Mit anderen Geschichten. Was bei mir auch sehr hängen geblieben ist, als ich über dein Profil geschaut habe, war der Satz, dass du jahrelang einen Kinderwunsch hattest und aber inzwischen diesen Wunsch gar nicht mehr hast und auch von dir selber sagst, ich möchte gar keine Kinder mehr. Und du hast, ich finde, du so diesen Ausdruck geprägt von ungewollt kinderlos, ist doch besser zu sagen ungeplant kinderlos. Und das ist jetzt auch wieder so eine Frage, die ich mir als Außenstehende stelle. Wie schafft man das? Also wie hast du das geschafft? Ja, also vielleicht schafft man sowas auch gar nicht, ne? Sowas entwickelt sich ja wahrscheinlich, aber wie kommt man dahin, ne? Von heute bin ich glücklich und heute möchte ich das gar nicht mehr. Mhm. Warum möchtest du das nicht mehr? Also
das ist vielleicht eine gute Frage. Ja. Warum möchte ich es nicht mehr? Also es ist, ich formuliere es gern so, ich habe dann begonnen irgendwann, mir die Rosinen rauszupicken. Es war auch eine Heilungsstrategie, gebe ich zu. Also das ist einfach und finde ich auch absolut legitim zu sagen, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich eigentlich diese Situation akzeptieren möchte. Und dann ist es mein gutes Recht sozusagen auch mal zu schauen, ja, was sind denn jetzt meine Goodies sozusagen? Was ist das, was mir jetzt sozusagen geschenkt wird, weil ich keine Kinder habe? Und das waren am Anfang ganz wenige Rosinen, die ich sehen konnte.
Ja. Welche zum Beispiel?
Also am Anfang war es so, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt kann ich super viel reisen. Also es waren sehr oberflächlich. Am Anfang war es sehr oberflächlich so. Ja, jetzt bin ich so frei und wo ich jetzt im Nachhinein sage, das ist oft, glaube ich, nur dieses oberflächliche Kratzen dran, weil es geht eigentlich um ganz viel Tiefgründigeres und wenn ein Kind da wäre, würde mir das dann wahrscheinlich trotzdem nicht also es ist so schwierig, finde ich. Es ist so eine Gratwanderung. Aber ich habe mit solchen Dingen begonnen und habe dann immer mehr entdeckt, so dass ich halt einfach zum Beispiel jetzt, glaube ich, einfach ganz, ganz viel Zeit für mich habe und ich jetzt auch so ein bisschen die Erkenntnis habe, wie beschreibe ich das? Also ich habe das Gefühl, ich habe so viele Jahre Schmerz, Belastung, all das mitmachen müssen, dass ich es irgendwie jetzt verdient habe, dass ich mir selbst jetzt wirklich Liebe gebe, dass ich selbst für mich da bin, dass ich mich so gut um mich jetzt kümmern kann, sozusagen, was jetzt mit einem Kind sich wieder ändern würde. Und ich habe einfach das Bedürfnis, nach über 15 Jahren Kampf sozusagen, zu sagen, so, jetzt mal du an erster Stelle, Conny. Und ich glaube, dass das eigentlich dieses große Goodie aus dem Ganzen ist. Und dann kommen natürlich oberflächliche Dinge dazu, die aber, wo ich sage, das kann man sich, wenn man Kinder hat, kann man sich welche rauspicken und wenn man keine hat.
Ja. Was zum Beispiel, gibt es Dinge, Interessen, Hobbys, die du neu entdeckt hast durch diesen Prozess, wo du sagst, boah, hier, das mache ich jetzt gerne?
Ja, also auf jeden Fall bin ich viel kreativer geworden. Also das ist irgendwie, also auch so, also für mich ist ja Instagram so ein bisschen, ich kann meine kreative Seite ausleben auch oder Videos zum Beispiel für YouTube zu machen. Das ist für mich so Kreativität ausleben. Und all diese Dinge sind irgendwie erst aufgeploppt, weil ich mich so gezwungen gefühlt habe, jetzt irgendwas aus meiner Situation zu machen, mich zu beschäftigen mit mir und was eigentlich, was mir wichtig ist im Leben. Und was natürlich auch so Dinge sind, die mir schon immer regelmäßig auffallen, sind so Wochenenden zum Beispiel, wo ich zu meinem Partner letztens erst gesagt habe, wie schön es eigentlich ist, dass wir so fokussiert Zeit füreinander haben, so spontan einfach miteinander sein können. Und das, was ich jetzt auch mal sagen möchte, was eigentlich nämlich spannend ist, ist, dass ich meistens diese guten Sachen für mich sehe, wenn ich mit Eltern im Kontakt bin. Ja, es klingt immer so gemein und ich sage es jetzt deswegen mal öffentlich, weil ich denke es mir dann oft und habe ein schlechtes Gewissen dann, weil einfach eben, weil ich es, also ich denke mir dann nicht so, haha, ihr habt das jetzt stressig oder so, sondern mir tun die dann, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die tut mir oft echt wirklich sehr leid, weil sie einfach super viel um die Ohren hat, auch Sorgen hat, einfach um die Gesundheit ihrer Kinder und sonstiges. Und da ist für mich dann einerseits diese Empathie für sie, dass ich sage, hey, kann ich dich irgendwie unterstützen oder kann ich irgendwie für dich da sein oder können wir mal eine Zeit, wo du mal allein bist, sozusagen nutzen, damit du mal wegkommst von dem Ganzen. Und gleichzeitig ist da für mich aber jedes Mal wieder dieser Check-in, oh wow, bei mir ist alles sehr leicht in dem Zusammenhang und sehr frei und sehr sorgenfrei einfach. Also das sind Momente, wo diese guten Sachen einfach für mich immer wieder kommen. Ja.
Das macht auch einiges mit mir gerade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph. Wir haben ja sehr hart für unsere Kinder gekämpft und ich kann auch wirklich sagen, ich habe es bis zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Sekunde bereut, aber es ist wirklich echt viel. Und wir kommen so oft in unserem Alltag um unsere Grenzen, unsere Partnerschaft leidet extrem. Also wir haben heute auch wieder beim Reinkommen ins Studio gesagt, oh krass, das ist jetzt das erste Mal hier Podcast-Aufzeichnung.
Dann sitzen wir mal zusammen zwei Stunden in einem Raum
das muss
und
man
können
sich mal,
miteinander reden.
Ich meine, wir leben zusammen, ne? Also das muss man sich mal reinziehen. Wie abstrus das ist, dass wir wirklich teilweise Schwierigkeiten haben, mal eine halbe Stunde einen Kaffee zusammen trinken zu gehen, ne?
Aber das sind, ne, ich meine, das ist halt das Gras auf der anderen Seite.
Ja.
Ne? Das sind einfach, das ist
genau,
immer so.
Genau, es ist...
Deswegen kann ich das auch total gut nachvollziehen und ich meine das natürlich auch in der Situation dann einfach in Ordnung. Aber es ist gut, dass du das mal sagst.
Ja, und ich finde aber auch den Austausch so wichtig, weil ich manchmal so das Gefühl habe.
Das wollte ich gerade ergänzen. Ja. Ja.
Ne? Also
ich finde nämlich,
ist, ja. Bitte du.
Genau, also ich finde nämlich, das ist so schön, weil eben, jetzt komme ich nochmal zu meinem Profil zurück, es ist so lustig, weil mir viele Mamas auch folgen. Und ich auch manchen Mamas folge. Ich schaue mir auf Instagram Mama-Content manchmal an. Einfach, weil ich finde, dass wir alle nicht so weit voneinander entfernt sind. Und jeder kann sich von der jeweilig anderen Situation was mitnehmen. Man kann sich gegenseitig sozusagen auch irgendwie Mehrwert schaffen. Und sehe ich auch in meinem Freundeskreis sozusagen. Und das finde ich so schön einfach, dass man eben nicht sagt, jetzt meine Situation ist die bessere und deine die schlechtere oder umgekehrt. Ich glaube, darauf soll es hinauslaufen. So wie du es anfangs erwähnt hast, Christoph, dass es einfach verschiedene Lebenskonzepte gibt und dass beide oder alle gleichwertig sozusagen sind. Und das ist, deswegen ist für mich auch dieses Nahbarsein an Mamas ganz wichtig. Mhm. Also ich schotte mich jetzt nicht ab sozusagen von diesem Thema. Das ist mir einfach wichtig und ist auch ein Teil meines Heilungsprozesses irgendwie.
Hast du aktuell Pläne für die nächsten Jahre deines Lebens? Ich frage das deshalb, weil Kinder geben ja oft immer so eine Marschrichtung vor. Ne? Dann ist irgendwie gefühlt der, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, der Lebenssinn jetzt erstmal irgendwie klar. Und den muss man dann ja neu finden, wenn man dann sich für ein Leben ohne Kinder entscheidet und Abschied nimmt. Hast du da, kannst du dieses, ich sag mal, neue Leben für dich schon irgendwie definieren, beschreiben?
Diese Frage kriege ich tatsächlich ganz, ganz oft gestellt. Und dies finde ich mitunter am schwersten zu beantworten, weil genau das habe ich mich selbst gefragt, als ich Abschied genommen habe. Und bin dann aber ein bisschen verzweifelt, weil, also ich bin grundsätzlich jemand, der gerne plant und strukturiert ist. Und dann kommt man aber drauf, dass es gar nicht so planbar alles ist oder jetzt eben kein vorgegebener Plan da ist sozusagen. Und ich wollte dann das auch irgendwie so erzwingen, dass ich sage, ja gut, dann mache ich jetzt eine Weltreise oder das und ich kann nur sagen, jetzt nach einigen Jahren schon, dass ich eigentlich zu dem Schluss gekommen bin, den Sinn meines Lebens ganz anders zu sehen irgendwie. Also den nicht mehr so festzumachen an, habe ich Kinder und wenn ich keine Kinder habe, dann muss es jetzt irgendwie was anderes sein, wo ich Mehrwert schaffe oder, I don't know, Karriere mache, also ja für jeden was anderes dann. Sondern für mich ist so diese schöne Erkenntnis, dass es einfach Sinn macht, dass ich da bin. Und es ist egal, ob ich was leiste, erschaffe oder nicht. Das ist für mich das Tüpfelchen auf dem I. Und das macht mein Leben dann bunt sozusagen mit allem, was ich Schönes vielleicht kreiere oder auch Gutes tue in der Welt. Aber zu wissen, es macht Sinn, dass ich da bin, ohne irgendwas anderes dafür tun zu müssen. Und das war dieses mega große Learning, das ich aus dem Abschied vom Kinderwunsch lernen durfte und was für mich eigentlich der größte Gewinn ist. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, sozusagen auch das an so Oberflächlichkeiten festzumachen, dann wie mein Leben jetzt sozusagen stattdessen aufgebaut wird. Weil, das durfte ich auch lernen, es jetzt nicht sehr planbar ist und das eigentlich ein Vorteil ist, aber man sich daran gewöhnen muss.
Oh, das berührt mich total. Ich bin hier gerade kurz vom Heulen.
Aber ich finde, das ist eine total tolle Aussage. Ne?
Voll,
ich meine, was würde es einem persönlich bringen, wenn man von der einen Drucksituation dann sich die neue Drucksituation sieht, sucht?
Also gut formuliert,
finde,
genau.
Ja. Ich finde, das ist auch, also deine letzten Ausführungen, ich finde, das ist, rundet jetzt diese Folge auch super ab. Also ist eigentlich ein total schönes Schlussstatement. Ich habe trotzdem noch eine allerletzte Frage an dich und das wäre, ne, was würdest du anderen Menschen, die sich aktuell im Abschiedsprozess befinden oder darüber nachdenken, mit Kinderwunschbehandlungen gegebenenfalls aufzuhören, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
Ich würde ihnen mitgeben wollen, dass sie auf jeden Fall versuchen sollen, Menschen zu finden, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Also ich glaube, es ist super heilsam, sich auszutauschen, egal ob das in Selbsthilfegruppen ist oder in Online-Communities oder sonstigem. Ich würde auch auf jeden Fall mitgeben wollen, dass es gibt keinen richtigen, keinen falschen Weg. Ich glaube, das ist einfach so ein, es ist so individuell und es gibt kein richtig und falsch in dem Zusammenhang, sondern jeder Weg ist legitim. Und vielleicht zuletzt würde ich auch sagen, dass sie wirklich weil oft ist dieses Thema, ich habe so viel Liebe, die ich geben möchte. Also ich kenne viele Frauen, bei mir war es auch so, ich habe mir gedacht, ich habe so viel Liebe zu geben und ich würde sie deswegen so gerne einem Kind geben, dass es so ein schöner Gedanke ist, sich die mal selbst zu geben sozusagen.
Mhm.
Ja, das würde ich gern mitgeben.
Liebe Conny, vielen, 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 vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich nochmal bereit warst, dich nochmal zurückzuerinnern, weil das wirbelt ja auch viel auf. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass man sich so locker flockig hinsetzt und da nochmal wirklich so tief reinguckt in das, was war.
Es fängt dann immer ein bisschen
drin. Deswegen, also wirklich große Wertschätzung von unserer Seite.
Ja, Dankeschön. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Gedanken, die ihr uns vielleicht in euren Kommentaren dalassen könnt für diese Folge. Und auch nochmal von mir ein Dankeschön fürs Gespräch. Das war super schön. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Es ist immer so süß, wenn du das sagst, das klingt so 80er.
Ja, schaltet wieder ein.
Wenn es heißt,
wieder an.
Talkshow, irgendwie ist es. Also, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.